Am 21. Januar 2025 begegnet er in Tottenham einer Frau, die ihn flüchtig kennt. Gemeinsam gehen sie auf einen Parkplatz. Was dort geschieht, unterscheidet sich deutlich von den Übergriffen in den vollgestopften U-Bahn-Waggons. Es gibt kein Gedränge mehr, hinter dem eine Berührung verschwinden könnte, keine anderen Fahrgäste und keine Türen, die sich an der nächsten Station öffnen. Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein Psychologie-Podcast über die Extreme des Menschseins. Ich bin Babsi.
Und ich bin Maxi. Als Psychologinnen tauchen wir mit euch ein in die Abgründe der menschlichen Psyche. Wir sprechen über wahre Verbrechen, verbotene Gedanken, psychische Ausnahmezustände und die Schattenseiten, die jeder von uns in sich trägt.
Traust du dich, in die dunkelsten Ecken des Menschseins zu blicken? Dann bist du hier genau richtig. Es gibt Kriminalfälle, bei denen man sich im Nachhinein fragt, wie das überhaupt passieren konnte. Also Dinge, bei denen man denkt, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Und dann gibt es Fälle wie den von Simon Levy. Denn bei ihm war es nicht so, dass er jahrelang völlig unauffällig gelebt hat und es dann plötzlich zu mehreren Straftaten kam. Die Polizei kannte ihn, die Justiz kannte ihn und er war bereits mehrfach verurteilt. Und wenn man sich diese Geschichte heute so anschaut, dann ist es beinahe unmöglich, nicht zu denken, das muss doch jemand gesehen haben. Das muss einem doch aufgefallen sein. Irgendjemand muss doch gedacht haben, das wird passieren. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, denn vielleicht ist die eigentlich psychologisch interessante und auch schwierige Frage gar nicht, warum hat niemand Warnzeichen gesehen, sondern was sind überhaupt Warnzeichen? Kann man beispielsweise aus sexuellen Übergriffen vorhersagen, dass ein Mensch irgendwann jemanden vergewaltigen wird? Gibt es eine tatsächliche Eskalationsspirale, von der man im True Crime so oft spricht, wirklich bei jedem Täter? Können Psychologinnen und Psychologen einen Menschen als gefährlich einschätzen? Und wenn ja, was heißt das eigentlich? Können wir wirklich vorhersagen, wer wieder eine Straftat begehen wird? Und, die vielleicht spannendste Frage, kann man einen Mörder erkennen, bevor er mordet?
Ich hatte gerade übel die Flashbacks in den Maßregelvollzug, in meine Jahre, die ich da gearbeitet habe. Du hast ja gerade gefragt, können wir wirklich vorhersagen, wer wieder eine Straftat begehen wird? Kann man aus den bisherigen Übergriffen vorhersagen, ob man irgendwann vergewaltigen wird? Und ich bin gerade so zurückgefallen in mein Büro damals, wo ich meine gerichtliche Stellungnahmen geschrieben habe und dann so einschätzen sollte, wie so die Prognose ist und wie das Rückfallrisiko ist und so. Und ich habe das Gefühl, es ist mal wieder eine Folge als Info an euch HörerInnen, wo Babsi den Fall vorbereitet hat und ich den Fall noch nicht kenne. Aber ich habe das Gefühl, wir gehen hier in eine Richtung, wo es genau um diese Themen ja nochmal geht. So Vorhersage, Rückfallrisiko. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, das habe ich mir am Anfang gedacht, als du die Folge begonnen hast. So eine Frage, die sich so viele Leute stellen. Und die auch so oft, glaube ich, wenn man abends irgendwie Nachrichten guckt und irgendeine Berichterstattung läuft, dass sich bestimmt ganz viele Leute fragen, ja, das hätte man doch kommen sehen, hätte man da nichts machen können. Und ich finde, das ist eine sehr valide Frage. Ich kann das nachvollziehen, dass man sich die stellt.
Absolut. Und wir werden sie nach dem heutigen Fall unter anderem neben anderen Fragen, die ich gerade schon gestellt und mitgebracht habe, beantworten und diskutieren und auch aus wissenschaftlicher und psychologischer Perspektive da drauf gucken. Aber ich würde sagen, damit verlieren wir uns gar nicht weiter in Vermutungen und weiteren offenen Fragen und starten direkt in den Fall. Bevor wir da jetzt konkret werden, an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Es geht in diesem Fall um sexuelle Gewalt, es geht um Vergewaltigung und es geht um schwere Gewaltstraftaten und um die Tötung eines Menschen. London im Sommer 2018. Simon Levy ist Anfang 30. Wer ihm damals auf der Straße begegnet, hätte vermutlich keinen Grund, sich seinen Namen zu merken. Es gibt noch keine Zeitungsartikel über ihn, keine Kamerateams vor Gerichtsgebäuden und keine Angehörigen, die später wissen wollen, warum ein Mann, den die Behörden längst kannten, immer wieder freikam. Es gibt nur zwei Frauen. Eine von ihnen besucht im August den Notting Hill Carnival. Hunderttausende Menschen drängen sich durch die Straßen im Westen Londons. Musik wummert zwischen den Häusern. Menschen tanzen und trinken, Körper schieben sich aneinander vorbei. Und es ist einer dieser Orte, an denen man ständig von Fremden berührt wird, ohne dass man sich etwas dabei denkt. Irgendwo in dieser Menge ist Simon Levy. Er greift einer Frau an die Brust und verschwindet in der Menge. Wenig später passiert es wieder, diesmal auf einer Party in Camden. Wieder berührt Levy eine Frau sexuell gegen ihren Willen. Es sind keine unbeholfenen Annäherungsversuche und keine missverstandenen Gesten. Es ist auch kein Versehen. Es ist ein sexueller Übergriff. Beide werden später vor Gericht landen, nur dauert das erstaunlich lange. Erst im September 2021 wird Levy dafür verurteilt und muss ins Gefängnis. 3 Jahre sind seit diesen beiden sexuellen Übergriffen vergangen. An diesem Punkt könnte seine Geschichte eine gewöhnliche Geschichte des Strafrechts sein. Ein Mann begeht Straftaten, wird erwischt, verurteilt und eingesperrt. Nur hält sich Simon Levy nicht an diesen einfachen Verlauf. Im April 2022 greift er wieder eine Frau sexuell an. Dieses Mal in dem Gefängnis, in dem er seine Strafe verbüßt. Ausgerechnet dort, wo er wegen der sexuellen Übergriffe sitzt, überschreitet er erneut die Grenze einer Frau. Der Vorfall wird zwar von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, trotzdem wird Levy deswegen nicht einmal befragt, solange er noch in Haft ist. Im Februar 2023 kommt er frei. Er ist jetzt ein verurteilter Sexualstraftäter unter behördlicher Aufsicht. Sein Name steht in Akten, seine Vorgeschichte ist bekannt und für einige Monate scheint nichts zu passieren. Dann steigt Simon Levy in die Londoner U-Bahn. Wer zur Rush-Hour mit der Tube fährt, kennt diese eigentümliche Form von Nähe. Menschen stehen Schulter an Schulter, Jacken streifen fremde Arme, Taschen drücken gegen Beine und wenn der Zug bremst, stolpert irgendjemand unweigerlich gegen den nächsten Fahrgast. Man entschuldigt sich, rückt ein paar Zentimeter zur Seite, sofern es überhaupt ein paar Zentimeter Platz gibt. Eine Berührung kann hier alles Mögliche sein und vielleicht ist es genau das, was diesen Ort für Levy so geeignet macht. Am 24. Oktober 2023 greift er dort wieder eine Frau sexuell an. Es bleibt nicht bei der einen. In den kommenden Monaten taucht Levy immer wieder im öffentlichen Nahverkehr auf. Er sucht sich volle Waggons, in denen die Enge ihm Deckung bietet. Für eine Frau dauert es vielleicht einen Moment, bis sie begreift, dass die Hand an ihrem Körper nicht zufällig, nicht versehentlich dort gelandet ist. Für die Menschen daneben sieht es möglicherweise nach gar nichts aus. Und wenn sich an der nächsten Station die Türen öffnen, kann der Mann innerhalb weniger Sekunden in der Menge verschwinden. Im Mai 2024 steht schließlich ein wesentlich schwerwiegenderer Vorwurf im Raum. Eine Frau beschuldigt Levy einer Vergewaltigung. Er wird wieder festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Zu einer Anklage kommt es in diesem Fall allerdings auch nicht und am 23. August 2024 wird er wieder entlassen. Etwa zu dieser Zeit fällt bei der Metropolitan Police eine Entscheidung, die später selbst zum Gegenstand der Aufarbeitung werden wird. Levy war als Sexualstraftäter mit hohem Risiko geführt worden. Nun ändert sich seine Einstufung. Aus High Risk wird Medium Risk. Das bedeutet nicht, dass ihn plötzlich jemand für harmlos hält. Die Kategorien sind keine Schulnoten für Gefährlichkeit und erst recht keine Prophezeiung darüber, was ein Mensch als nächstes tun wird. Doch während Levy nun offiziell einer niedrigeren Risikokategorie zugeordnet ist, häufen sich draußen die nächsten Vorwürfe. Im Oktober werden erneut Frauen in der Londoner U-Bahn sexuell berührt. Diesmal verdichtet sich der Verdacht. Mehrere Betroffene können Levy identifizieren. Von einem der Übergriffe existieren sogar Aufnahmen. Und Anfang November nimmt die British Transport Police ihn schließlich fest. Bei ihm finden die Beamten eine Oyster-Card, die gar nicht ihm gehört. Es handelt sich um die Mitarbeiterkarte eines Busfahrers, die bereits Monate zuvor als verloren gemeldet worden war. Mit ihr kann Levy kostenlos durch London fahren. Die Karte wird ihm zunächst wieder ausgehändigt. Später wird sie dabei helfen, seine Wege durch die Stadt nachzuvollziehen. Für die aktuellen Ermittlungen ist zunächst jedoch etwas anderes wichtiger. Damit die Übergriffe rechtssicher mit Levy verbunden werden können, soll eine formelle Identifizierungsprozedur organisiert werden. Doch die verzögert sich. Wochen verstreichen, dann Monate. Levy bleibt auf freiem Fuß. Die British Transport Police wird später selbst einräumen, dass die Ermittlungen nicht schnell genug geführt wurden. Zwei beteiligte Beamte werden schließlich aus Ermittlungsfunktionen versetzt. So endet das Jahr 2024 mit einem merkwürdigen Widerspruch. Simon Levy ist kein Unbekannter mehr. Polizei und Justiz kennen seinen Namen, seine früheren Taten und die neuen Vorwürfe. Und trotzdem bewegt er sich weiter frei durch London. Am 21. Januar 2025 begegnet er in Tottenham einer Frau, die ihn flüchtig kennt. Gemeinsam gehen sie auf einen Parkplatz. Was dort geschieht, unterscheidet sich deutlich von den Übergriffen in den vollgestopften U-Bahn-Waggons. Es gibt kein Gedränge mehr, hinter dem eine Berührung verschwinden könnte, keine anderen Fahrgäste und keine Türen, die sich an der nächsten Station öffnen. Levy greift die Frau an. Er vergewaltigt sie, verletzt sie schwer und würgt sie so lange, bis sie das Bewusstsein verliert. Sie überlebt und 4 Tage später begegnet sie Polizeibeamten. Sie ist selbst auf dem Weg ins Krankenhaus. Ihr Schlüsselbein ist verletzt. Doch zunächst wird sie selbst in Gewahrsam genommen, weil sie gegen eine bestehende behördliche Auflage verstoßen hat. Während ihres eigenen Gewahrsams erzählt sie den Beamten, was ihr passiert ist. Die Bodycam eines Polizisten zeichnet ihre Angaben auf. Sie berichtet von der Vergewaltigung, beschreibt ihren Angreifer genau und gibt Hinweise darauf, wo er zu finden sein könnte. Die Ermittlungen aber gestalten sich schwierig. Die Frau ist obdachlos und für die Polizei nicht zuverlässig erreichbar. An einer Stelle nennt sie ein falsches Datum für den Angriff und am Tatort fehlen hilfreiche Kameraaufnahmen. Die Untersuchungen stocken und wieder passiert nichts. Nur ist der Mann, von dem die Frau berichtet hat, kein Unbekannter. Andere Polizeibehörden beschäftigen sich längst mit ihm. Die Metropolitan Police kennt seine Vorgeschichte. Die British Transport Police ermittelt wegen der Übergriffe in den Zügen. Und verschiedene Stellen besitzen inzwischen verschiedene Teile derselben Geschichte desselben Mannes. Knapp 2 Monate später begegnet Simon Levy einer weiteren Frau. Carmenza Valencia Trujillo ist 53 Jahre alt. Auf einem Foto, das später von ihr veröffentlicht wird, hält sie eine pinkfarbene Rose in der Hand. Ihre Familie beschreibt sie als lebenslustig. Sie liebt Salsa, sie ist Mutter und Großmutter. Gleichzeitig befindet sie sich in einer schwierigen Lebenssituation und verkauft zeitweise Sex gegen Geld oder Drogen. Am Morgen des 16. März 2025 verlässt Carmenza ihr Zuhause. Später zeichnen Überwachungskameras Simon Levy in der Gegend auf. Er fährt mit jener Oyster-Card nach Elephant and Castle, die einem Busfahrer gehört und die Monate zuvor bereits bei ihm gefunden worden war. Levy und Carmenza treffen sich im Burgess Park. Danach gehen sie gemeinsam weiter. Carmenza wird nie wieder lebend gesehen. Ihre Leiche wird auf dem Aylesbury Estate im Süden Londons gefunden. Doch die Obduktion bringt zunächst nicht die Klarheit, die die Ermittler brauchen. Es lässt sich keine eindeutige Todesursache feststellen und damit auch nicht sicher beweisen, dass überhaupt ein anderer Mensch für ihren Tod verantwortlich ist. Trotzdem führt die Spur über Umwege wieder zu Simon Levy. Am 1. April wird er festgenommen. Diesmal geht es nicht um eine Hand in einem überfüllten Zug und auch nicht um einen sexuellen Übergriff. Levy wird verdächtigt, Carmenza Valencia Trujillo ermordet zu haben. Aber ein Verdacht reicht nicht. Die Rechtsmedizin kann nicht eindeutig feststellen, woran Kamenza gestorben ist, und die Polizei kann Levys Beteiligung an ihrem Tod zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend belegen. Also wird er wieder freigelassen. In den nächsten Monaten fährt Levy wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch London und er greift erneut Frauen an. Weitere sexuelle Übergriffe im März, April und Mai werden ihm später zugerechnet. Mehrere davon begeht er in jener Zeit, in der die Metropolitan Police bereits wegen Kamenzas Tod gegen ihn ermittelt. Im Juni folgt dann eine weitere Anhörung. Wie auch bei vorherigen Gerichtsterminen erhält das Gericht nicht alle Informationen, die für eine Entscheidung relevant gewesen wären. Der Crown Prosecution Service wird später selbst einräumen, dass ihr Handeln hinter ihrem eigenen Standard zurückbliebe, den Opfer und Angehörige und Öffentlichkeit eigentlich erwarten dürfen. Weitere Gelegenheiten folgen. Levy erscheint nicht ordnungsgemäß zu Gerichtsterminen. Es wird kein Haftbefehl beantragt. Er verstößt gegen Auflagen, wird erneut festgenommen, neue sexuelle Übergriffe kommen hinzu und trotzdem führen all diese Begegnungen mit Polizei und Justiz nicht dazu, dass er dauerhaft in Haft bleibt. Wenn man diese Monate heute betrachtet, liegt es nahe, sich eine Reihe von Dominosteinen vorzustellen. Ein Fehler stößt den nächsten an, bis irgendwann der letzte fällt. Aber vielleicht ist das nicht das richtige Bild. Vielleicht liegen die Steine nicht hintereinander, sondern nebeneinander, auf verschiedenen Schreibtischen. Bei der Metropolitan Police, bei der British Transport Police, bei der Staatsanwaltschaft, bei Gerichten. Bei den Stellen, die einen verurteilten Sexualstraftäter nach seiner Entlassung überwachen sollen. Jede besitzt einen Teil seiner Geschichte. Und irgendwo zwischen ihnen bewegt sich Simon Levy durch London. Am 11. August 2025 findet noch einmal eine Anhörung statt. Wieder führt sie nicht dazu, dass Levy dauerhaft in Haft kommt. 12 Tage später, am 23. August, begegnet er Cheryl Williams. Cheryl ist 39 Jahre alt. Ihre Familie wird später über sie sprechen, als Tochter, Schwester und Freundin. Als einen Menschen, dessen Platz in ihrem Leben nicht durch das erklärt werden kann, was in den Zeitungen neben ihrem Namen stehen wird. Denn wie Kamenza befindet sich auch Cheryl in einer schwierigen Lebenssituation und arbeitet als Sexarbeiterin. Von Simon Levys Vorgeschichte weiß sie vermutlich nichts. Sie kennt die Frauen aus den U-Bahn-Waggons nicht. Sie kennt die Frau vom Parkplatz in Tottenham nicht. Sie weiß nichts von Kamenza Valencia Trujillo und nichts davon, wie oft Levy in den vergangenen Jahren festgenommen, entlassen und wieder festgenommen worden ist. Für Cheryl ist er an diesem Tag einfach ein Mann, dem sie begegnet. Was die beiden miteinander besprechen und wie genau sie zusammenkommen, lässt sich später nur noch teilweise rekonstruieren. Fest steht, dass Cheryl mit Levy durch die Straßen läuft und dass er sie irgendwann angreift. Levy würgt Cheryl, bis sie nicht mehr atmen kann. Und sie stirbt. Für die Ermittler gibt es diesmal einen entscheidenden Unterschied zum Tod von Kamenza Valencia Trujillo. Bei Cheryl lässt sich feststellen, dass sie erstickt wurde. Ihr Tod wird eindeutig als Mord untersucht und die Polizei beginnt, ihre letzten Stunden zu rekonstruieren. Dabei führt die Spur zu einem Namen, der ihnen längst vertraut ist. Simon Levy. Diesmal kommt mit diesem Namen eine Vorgeschichte, die kaum in eine einzelne Akte passt. Ermittler werten Überwachungskameras aus, rekonstruieren Fahrten und Begegnungen und sprechen erneut mit Frauen, die Levy überlebt haben. Informationen, die jahrelang bei unterschiedlichen Stellen gelegen hatten, werden nun nebeneinander gelegt. Am 4. September 2025 wird Simon Levy festgenommen. Diesmal kommt er nicht wieder frei. Besonders wichtig für die Ermittlungen wird die Frau, die Levy im Januar auf dem Parkplatz in Tottenham angegriffen hatte. Monate sind vergangen, seit sie der Polizei zum ersten Mal erzählt hatte, was dort geschehen war. Nun wird ihre Aussage Teil eines wesentlich größeren Verfahrens. Sie berichtet, wie Levy sie vergewaltigte und würgte, bis sie das Bewusstsein verlor. Später wird sie vor Gericht gegen ihn aussagen. Auch die Angriffe in den Londoner Verkehrsmitteln werden aufgearbeitet. Im Februar 2026 wird Levy in einem getrennten Verfahren wegen sexueller Übergriffe auf 10 Frauen in Tube- und Overground-Zügen schuldig gesprochen. Hinzu kommt der Angriff auf die Gefängnismitarbeiterin aus dem Jahr 2022. Schließlich beginnt vor dem Old Bailey das Verfahren wegen der schwersten Vorwürfe. Es geht um 3 Frauen. Die Frau aus Tottenham, die überlebt hat, um Carmenza Valencia Trujillo und um Cheryl Wilkins. Bei Carmenza ist die Beweisführung besonders schwierig. Die Obduktion hat keine eindeutige Todesursache ergeben. Nun rekonstruiert die Staatsanwaltschaft Levys Bewegung am Tag ihres Todes, zeigt, dass Carmenza mit ihm zusammen gewesen war und setzt diese Erkenntnisse mit den übrigen Beweisen in Beziehung. Aus vielen einzelnen Spuren entsteht vor Gericht schließlich jenes Bild, das über Jahre hinweg immer nur in Ausschnitten betrachtet worden war. Am 7. August 2026 fällt die Jury dann ihr Urteil. Simon Levy wird des Mordes an Carmenza Valencia Trujillo schuldig gesprochen. Er wird des Mordes an Cheryl Wilkins schuldig gesprochen. Und er wird wegen der Vergewaltigung der Frau aus Tottenham, schwerer Körperverletzung und nicht tödlicher Strangulation verurteilt. Fast 8 Jahre liegen zwischen den ersten bekannten Übergriffen beim Notting Hill Carnival und diesem Urteil. In dieser Zeit hat Levy immer wieder Frauen angegriffen. Er hat eine Gefängnismitarbeiterin während seiner Haft sexuell attackiert, mindestens 10 Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln sexuell angegriffen, eine Frau vergewaltigt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und 2 Frauen getötet. Mit dem Urteilsspruch am 12. August 2026 endet der Prozess gegen Simon Levy. Aber die Geschichte ist damit nicht vorbei. Denn kaum steht fest, was er getan hat, richtet sich die Aufmerksamkeit auf diejenigen, die in den Jahren zuvor mit ihm zu tun hatten. Auf die Metropolitan Police, die British Transport Police, den Crown Prosecution Service und die Gerichte. Plötzlich geht es um verzögerte Ermittlungen, um fehlende Informationen, um Kautionsentscheidungen, versäumte Gerichtstermine und um die Frage, warum Levys Risikoeinstufung 2024 von High auf Medium herabgesetzt worden war. Die Metropolitan Police verweist sich selbst an die unabhängige Polizeiaufsicht. 2 Beamte geraten wegen ihres Umgangs mit Levy in den Fokus der Ermittlungen. Bei der British Transport Police werden Mitarbeiter wegen Fehlern bei den Ermittlungen aus ihren bisherigen Funktionen genommen. Die Staatsanwaltschaft räumt ein, dass bei Entscheidungen über Levys Freilassung relevante Informationen nicht vollständig vor Gericht gelangt seien. Und dann sagt Kevin Southworth von der Metropolitan Police einen Satz, der all die Akten, Einstufungen und verpassten Gelegenheiten plötzlich auf einen einzigen Menschen herunterbricht. Cheryl Wilkins, sagt er sinngemäß, könnte möglicherweise noch leben, wenn Simon Levy im Mai oder Juni 2025 in Untersuchungshaft gekommen wäre. Spätestens hier drängt sich eine Frage auf, die im Rückblick fast banal erscheint. Wie konnte niemand erkennen, wie gefährlich dieser Mann war?
Der erste Gedanke, der mir irgendwie bei diesem Fall in den Sinn kommt, ist tatsächlich dieses: Warum habt ihr nicht früher reagiert? Also die ganze Zeit passiert immer mehr, das ist ja so ein klassischer Eskalationsverlauf, also so klassisch so in dem Sinne, gut, da reden wir gleich auch noch drüber, es gibt ja keinen klassischen Verlauf, es ist ja doch bei jedem doch irgendwie anders, aber das ist ja so, wie du es dir vorstellst, ne? Also keine Ahnung, wenn ich jetzt auf irgendeiner Party random über so ein Thema sprechen würde und die Person mir gegenüber sitzen würde und die vielleicht jetzt noch keine Berührungspunkte mit Psychologie, Psychiatrie, forensischer Psychiatrie hatte, dann wird die Person ja wahrscheinlich sagen, ja, so eskaliert sowas. Und ich habe das Gefühl, genau das ist es. Und es ist ja wirklich immer eine Stufe mehr. Er ist immer einen Schritt weiter gegangen. Und nichts davon war ja überraschend. Also bei allem, was passiert ist, dachte ich mir so, also du, das eine passiert, du redest weiter, du erzählst weiter und ich kneif schon beide Augen zu, weil ich mir schon denke, oh Gott, oh Gott, es wird immer schlimmer.
Ja, das ist einer der Gründe, weshalb ich den Fall genommen habe, weil zum einen ist er extrem aktuell. jetzt gerade erst verhandelt. Also für diejenigen von euch, die es nicht realisiert haben, wir haben gerade August 2026, das Urteil wurde gerade erst gesprochen. Und ich dachte, es ist total interessant, weil es so ein aktueller Fall ist. Und man könnte aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven darüber sprechen. Also man könnte auch darüber sprechen, warum es gerade bei Frauen und dann auch noch bei Frauen, die quasi in zum Teil, nicht nur, aber zum Teil in einem Metier arbeiten mit Sexarbeit und oder eben die obdachlos sind und sich deswegen in einer bestimmten, in einem bestimmten sozialen oder soziokulturellen Milieu befinden, warum es da so ewig gedauert hat, bis da überhaupt irgendwas passiert ist. Also aus der Perspektive könnte man darüber ja auch diskutieren. Aber ich habe deswegen diesen Fall ausgesucht, weil er so aktuell ist und weil jetzt eben überall die Frage im Raum steht, warum hat das denn so lange gedauert? Warum hat denn da keiner was gesagt? Es ist doch total eindeutig, wenn man sich das jetzt so anguckt. Und da habe ich selber gedacht, ja, irgendwie ist es ja im Rückblick immer eindeutig, weil man dann, man weiß es halt besser. Wenn man rückwärts auf etwas guckt, weiß man ja schon, wie es endet.
Ja, klar. Und das ist ja, manchmal würde ich schon sagen, ja, stimmt, man hätte es sehen können vorher. Aber manchmal trügt ja auch dieser Rückschluss. Also manchmal, das ist nicht nur auf Sexualstraftäter und diese Verläufe bezogen, aber manchmal denkt man ja auch im Nachhinein irgendwie, okay, das war ja vollkommen logisch und in diesen Situationen in der Vergangenheit war es dann aber vielleicht gar nicht so logisch, wie es von außen erscheint.
Genau, und deswegen dachte ich, lasst uns drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, wie diese Prognosen funktionieren, wie diese Analysen funktionieren und wie verlässlich das überhaupt ist. Und vielleicht, um erstmal so grundsätzliche Themen im Bereich Risikoeinschätzung zu klären, würde ich total gerne im ersten Schritt darüber sprechen, was heißt denn eigentlich High Risk? Was ist denn eigentlich so eine Risikokategorie? Ich finde es nämlich ein bisschen widersprüchlich formuliert, weil Medium Risk bedeutet nicht, dass jemand mittelgefährlich ist. Also, dass man davon ausgeht, dass die Person schon Gewaltstraftaten begehen wird, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit niemanden tötet. Sondern es geht bei der Einschätzung von Risikokategorie um die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wieder Straftaten begehen wird. Und diese Risikoeinschätzungen berücksichtigen ganz unterschiedliche Arten von Faktoren. Einmal statische Faktoren, also nicht veränderbare Merkmale wie frühere Straftaten, Alter, beispielsweise aber auch Geschlecht, Alter bei bestimmten Delikten oder die bisherige Deliktgeschichte. Oder auch dynamische Faktoren, nämlich veränderbare Merkmale, also Selbstkontrolle, die Einschätzung, die soziale Stabilität, eine problematische sexuelle Beschäftigung mit etwas, die Beziehungen, die die Person hat oder auch die aktuellen Lebensumstände.
Ja, oder auch wenn ich gerade an zum Beispiel das Prognoseinstrument denke, was wir im Maßregelvollzug auch genutzt haben, das war der HCR20. Da haben wir, glaube ich, auch mal eine Folge zugemacht. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann verlinken wir euch die Folge dazu in den Shownotes. Da gab es noch quasi eine dritte Rubrik in dem Fall, nämlich Behandlungsverlauf, weil das ja dann im psychiatrischen Kontext war. Und genau, wenn da eben quasi so Dinge wie, ich meine, Behandlungsbereitschaft, krieg die gerade nicht mehr so alle so ganz zusammen, welche genauen Items es da waren. Aber auf jeden Fall so das Ansprechen auf die Behandlung hat da auch noch mal Punkte gegeben oder eben keine Punkte gegeben, weil ich meine, eine hohe Punktzahl war eher negativ in Bezug auf die Rückfallprognose. Und da gab es dann quasi auch noch diese Rubrik von Behandlungsbereitschaft und Behandlungskooperation und wie sich das alles entwickelt hat in den letzten Jahren, was ja auch zu den dynamischen Faktoren zählt.
Ah, ich glaube, es war auch Einsicht und Verantwortungsübernahme für die eigene Tat.
Ja, also auf jeden Fall. Sowas. Ach, da ging es darum, da Einsicht zu haben, auch Reue zu zeigen, negativistische Einstellungen, wie sich das alles entwickelt hat, auch Compliance, also zum Beispiel Bereitschaft, Medikamente einzunehmen, hat, glaube ich, auch mit reingespielt. Genau, wie gesagt, alles kriege ich nicht mehr zusammen, aber da waren viele Aspekte, die sich natürlich auch verändern konnten. Das Blöde war halt, wenn jemand von den statischen Faktoren, die historischen Items, was mir im Kopf geblieben ist, ist, dass ein sehr frühes Alter für Gewaltdelikte, das hat eine sehr hohe Punktzahl direkt gegeben. Und wenn du halt historisch da direkt eine sehr hohe Punktzahl hattest als Täter, dann war es wirklich sehr schwierig für dich in den quasi nicht so High-Risk-Bereich zu kommen.
Ja, also tatsächlich gibt es eine Studie dazu, beziehungsweise eine Meta-Analyse von Vandenberg et al. Aus dem Jahr 2018. Und die haben 52 Studien analysiert mit insgesamt 13.446 Personen. Und da konnte tatsächlich gezeigt werden, dass Instrumente, die dynamische Risikofaktoren berücksichtigen, also diese Merkmale wie Selbstkontrolle, Einstellung, soziale Stabilität etc., die konnten erneute sexuelle und gewalttätige Straftaten tatsächlich mit einer höheren Möglichkeit quasi vorhersagen. Also woraus man vielleicht ganz vorsichtig schließen kann, dass dynamische Faktoren, also die veränderbaren Faktoren, etwas sind, das einen höheren Einfluss darauf hat oder haben kann.
Was mir da auch noch einfällt, ist vielleicht auch noch was, was gerade auf diese Vorhersage ja mit reinspielt. Ich bei diesem HCR20 oder in den gerichtlichen Stellungnahmen, die wir da immer schreiben mussten, das waren so jährliche Briefe ans Gericht von wegen, wie da die Rückfallprognose ist und ob die Person gelockert werden sollte oder noch im Maßregelvollzug bleiben sollte. Und da gab es auch immer einen Abschnitt, wo man einmal noch auch darauf eingegangen ist, welche Risikofaktoren gibt's und in welchen Konstellation, in welchen Situationen könnte die Person wieder rückfällig werden? Also zum Beispiel, keine Ahnung, das ist jetzt zwar nicht in Kombination mit Sexualdelikt, aber ich hatte einen Patienten, der sehr, sehr alkoholabhängig war. Und da war halt in dem Sinne, ja gut, eine hohe Verfügbarkeit von Alkohol um ihn herum würde ihn wahrscheinlich destabilisieren, so ne, als ganz einfaches Beispiel, wo dann nochmal eben drauf eingegangen werden sollte, okay, welche Schutzfaktoren gibt es? Bei dem war es zum Beispiel ein Umfeld, was von sehr unterstützenden Personen, was mit ihm drauf achtet, was ihn ne, da auch unterstützt und positive Erlebnisse quasi stellen kann, ohne dass es was mit Alkohol zu tun hat. Und eben aber auch die Risikofaktoren mit einzubeziehen. Also dann potenzielle Situationen schaffen, die gefährlicher sein könnten für einen Rückfall und potenzielle Situationen eben auch beschreiben, die schützend sein könnten.
Ja. Und wenn wir uns das Ganze jetzt in puncto auf Levy angucken, dann ist, und deswegen wollte ich das so ein bisschen betrachten, diese Einstufung oder Herabstufung von High Risk auf Medium Risk im Jahr 2024 kann anhand der damaligen Informationen, die den Personen vorlagen, die diese Einstufung benutzt haben, das kann nachvollziehbar gewesen sein auf einer methodischen Ebene. Aber was wichtig ist, ist, damit ist die Bewertung nicht abgeschlossen, weil eine Risikoeinschätzung oder Einstufung immer auf Basis von aktuellen Informationen passieren muss. Das heißt, wenn die bewertende Person davon gewusst hätte, dass es weitere sexuelle Übergriffe gab, weitere Festnahmen gab, dass es einen Angriff gab im Januar 2025, bei dem es zu einer Vergewaltigung gekommen ist, dann hätte das diese Einschätzung von Medium Risk auf jeden Fall verändert und verändern müssen. Die entscheidende Frage heißt deswegen nicht nur, war Medium Risk im Jahr 2024 falsch, sondern wurde sein Risikoprofil nach den neuen Erkenntnissen ausreichend schnell neu bewertet? Und wenn nicht, dann warum nicht?
Ja. Ja, weil sowas eben, ich meine, jetzt reden wir von dynamischen Faktoren und dieses Risikoprofil ist eben auch dynamisch. Es verändert sich mit der Person.
Häufig hat man ja gerade, wie du gerade gesagt hast, dass sich das mit der Person verändert. Bei Sexualstraftätern haben wir in unserem Podcast ja auch schon häufiger darüber gesprochen, dass es so eine Eskalationstendenz geben kann. Mhm. Also dass nicht nur bei Sexualstraftaten, sondern auch bei Gewaltstraftätern zum Beispiel, dass das mit der Zeit immer krasser wird, dass es so eine Eskalation gibt, dass die beispielsweise Sexualstraftäter mit der Zeit immer gefährlicher werden. Und die Frage, die ich mit dir gerne diskutieren wollen würde, ist das denn so? Und wenn ja oder nein, warum?
Okay, das heißt, die Frage ist, kann man bei jedem Sexualstraftäter beim Verlauf sagen, dass er mit der Zeit immer gefährlicher wird oder wurde?
Ja.
Okay.
Also quasi kann man in der Forschung sehen, dass es eine feste Eskalationsleiter quasi gibt. Weil bei Levy sieht man ja, dass es startet mit sexueller Belästigung. Und das, worüber wir uns am Ende unterhalten, ist eine Vergewaltigung mit anschließendem Tötungsdelikt.
Ja. Also du hast die Folge ja vorbereitet. Das heißt, vielleicht gibt es ja neue wissenschaftliche Erkenntnisse, von denen ich aktuell noch nichts weiß. Aber es würde mich doch sehr überraschen, wenn es eine allgemeingültige Eskalationstheorie geben würde, die auf jeden zutrifft. Denn das würde ich für sehr gewagt halten, eine solche Behauptung, weil es ja doch bei jedem anders ist und man nicht zuverlässig bei jedem Sexualstraftäter sagen kann, dass es, keine Ahnung, linear über die Jahre schlimmer und gefährlicher wird.
Tatsächlich gibt es dazu auch eine neue Studie von Burgess, Stevens, McQuish und Cito aus dem Jahr 2026. Die haben 520 Männer mit im Erwachsenenalter beginnender Sexualdelinquenz, also Männer, die im Erwachsenenalter das erste Mal ein Sexualdelikt begangen haben, identifiziert und getestet und haben unter diesen Männern 4 unterschiedliche kriminelle Verlaufsmuster identifiziert. Und nur ein Teil davon zeigt diesen hochfrequenten, also diesen eskalierenden Verlauf. Das heißt, es gibt, wie du schon gesagt hast, keine typische Karriere für Sexualstraftäter. Aber es gibt natürlich Dinge, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jemand einen eskalierenden Verlauf zeigt. Und ich glaube, bei Levy kann man in dem Verlauf mehrere Dinge sehen, die die Wahrscheinlichkeit von jedem Delikt immer weiter erhöhen, dass er es wieder macht. Ich weiß nicht, ist dir da so was aufgefallen aus deiner Perspektive, wo du sagst, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das begünstigt hat, weil bei ihm ist es ja schon extrem auffällig gewesen.
Ja, ich musste bei ihm daran denken, dass es ja wirklich so eine, gefühlt von Tat zu Tat, so eine Verschlimmerung gegeben hat. Also quasi in dem Sinne, am Anfang in Anführungszeichen nur in Menschenmengen, in der Bahn, wo es ja eher so wie so als zufällig getarnte Berührungen waren oder eben Möglichkeiten, wo es ganz kurze Berührungen gibt und er dann rausrennt, zum Beispiel aus der Bahn rausgeht. Und er geht ja quasi immer ja eine Stufe weiter. Und es ist ja schon so dieses, es gibt ja ganz viele verschiedene Theorien zur Eskalation von Sexualstraftätern. Aber an was ich direkt denken musste, ist zum Beispiel so eine Habituation, so ein Gewöhnen an den, ich nenne es mal Adrenalinkick, den gerade jetzt diese eine Situation gibt, wie zum Beispiel Frauen in der U-Bahn begrapschen, anfassen. Und quasi, wenn da die Hemmschwelle dann nicht mehr so hoch ist, dann wird quasi die nächste Herausforderung gesucht oder der nächste Kick gesucht. Ich habe da an operante Verstärkung gedacht. Für euch kurz zur Erklärung, operante Verstärkung bedeutet in dem Sinne sowas wie eine Art Belohnung auf das eigene Verhalten. Wobei Belohnung nicht immer Belohnung heißt, das heißt, man kriegt was Positives. Es kann auch sein, dass negative Konsequenzen ausbleiben. Und das kann auch Verhalten verstärken. Und bei ihm ist es ja so, dass negative Konsequenzen im Sinne von eigentlich strafrechtliche Konsequenzen. Ja gut, es gab mal, er war mal in Haft, da wo er auch diese Frau, die da gearbeitet hat in der Justizvollzugsanstalt, auch irgendwie angegriffen hat. Also es gab schon strafrechtliche Konsequenzen, aber, das ist uns bestimmt allen aufgefallen, sehr wenige. Und im Verhältnis zu der Häufigkeit, wie er Straftaten begangen hat und auch zu der Intensität, in der, ne, also später, wo er dann auch wirklich schwere Straftaten begangen hat, dass ja da die Bestrafung in Anführungszeichen ja da gefehlt hat, quasi negative Konsequenzen sind ja viel ausgeblieben, was ja dazu beitragen kann, dass die bestehenden Hemmschwellen sich dann noch weiter reduzieren.
Ja, ich glaube nämlich, was total wichtig ist, ist die Tatsache, dass er am Anfang ja begonnen hat, damit Frauen in der U-Bahn zu grapschen und anzufassen gegen ihren Willen. An der Stelle, selbst wenn das regelmäßig passiert, gibt es in der Forschung keinen Hinweis darauf, dass man auf Basis dessen davon ausgehen kann, dass er später schwerste Gewaltstraftaten begehen wird und schwerste Sexualstraftaten begehen wird. Also diese Übergriffe an und für sich lassen auf wissenschaftlicher Basis erstmal keine Ableitung zu, dass er über die Zeit hinweg schlimmere oder schwerere Straftaten begehen wird. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, dieser Bias, das nennt man Hindsight Bias, dass man rückwärts dann sagt, naja, wenn der immer wieder in den Bahnen Frauen anfasst, dann muss man ja davon ausgehen, dass es mit der Zeit schlimmer wird. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Ich habe das nachgeguckt und habe ganz viel dazu gelesen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass an sich Sexualstraftaten, auch wenn sie immer wieder passieren und sie immer identisch sind, mit der Zeit schlimmer werden. Das reicht nicht als Hinweis dafür, dass es schlimmer wird.
Ich glaube auch, dass auch mit der Frage, wird es schlimmer, da ja auch ganz stark das Motiv dahinter zusammenhängt. Also ne, es gibt ja jetzt zum Beispiel Menschen oder Täter, wo zum Beispiel dieses Machtgefühl ganz stark ist. So dieses Seeking nach sexuelle Befriedigung durch Macht, durch Gewalt, sadistisch motiviert zum Beispiel. Und wenn das auch das Motiv quasi dahinter ist, es erstmal in solchen U-Bahn zu machen, wo viele Menschen drin sind, dann kann es ja eher erstmal ein Austesten sein, wo man aber am Anfang ja nicht weiß, okay, aus welchem Motiv geschieht es jetzt. Jetzt gibt es aber auch Menschen, Täter, die das in Bahnen machen, wo genau dieses Heimliche und genau dieses Kleine diesen Kick gibt, den die brauchen, quasi so. Gibt ja auch Täter, bei denen das auch Diagnosen gibt, wie zum Beispiel, jetzt ein anderes Thema, aber Voyeurismus oder gibt es ja ganz viele verschiedene Diagnosen auch in die Richtung. Ich glaube, Frotteurismus war, glaube ich, das, wo man sich an anderen reibt. Ja. Genau, also es kann ja auch, können ja zum Beispiel auch zwanghafte Impulse haben, zwanghafte Aspekte haben. Und da ist, glaube ich, eben das Motiv dahinter ganz wichtig in Bezug auf, gibt es da Eskalationspotenzial? Und das kann man aber am Anfang ja gar nicht immer wissen. Wenn bei dem einen das Motiv ist Frotteurismus und quasi die sexuelle Erregung ist Peak durch das Reiben an anderen, dann geht man vielleicht nicht davon aus, dass es dann noch schlimmer wird, weil das ist ja genau das, was die Person will und was die quasi da, wo sie sich die Befriedigung holt. Wenn wir jetzt aber da jemanden haben, der das macht und es geht aber um das Gefühl von Machtausübung und es geht um, keine Ahnung, Angst auslösen bei Frauen, die dann mit dir in der U-Bahn sind, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Dann könnte man sich schon überlegen, oh, da ist Potenzial da. Das weiß man aber am Anfang ja nicht. Und das weiß man nicht, wenn man nur von außen auf diese Tat drauf guckt.
Und das fand ich den interessanten Teil, weil auch in den Medien jetzt eben ganz viel darüber gesprochen wird. Hätte man nicht schon 2018 erkennen müssen, dass der sich steigern wird, dass er irgendwann mal eine Frau töten wird? Und die wissenschaftliche Antwort darauf ist nein. Zu diesem Zeitpunkt, als er Frauen in Bahnen angefasst hat, und damit will ich nicht sagen, dass das keine schwere Straftat ist. Ich möchte damit nicht sagen, dass das für die Opfer nicht eine furchtbare Erfahrung ist und dass das auf keinen Fall in Ordnung ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir das nicht meinen. Aber ist das genug, um zu sagen, diese Person wird später schwere Gewalt- und Sexualstraftaten begehen? Nein. Und die Frage, die man sich eigentlich stellen müsste aus wissenschaftlicher Sicht, ist, ab welchem Zeitpunkt hat man so viele Informationen über die Dynamik des Verhaltens, dass man dieses Risiko hätte neu bewerten müssen, dass man diesen Menschen hätte intensiver managen müssen. Und da fand ich zwei Punkte wichtig, die mir aufgefallen sind. Das eine ist, dass er, nachdem er verhaftet wurde und im Gefängnis ist, dass er diese Frau im Gefängnis anfasst. Ja. Das ist für mich ein ganz starker Indikator dafür, dass wir nicht bei den U-Bahn-Situationen bleiben werden, weil das eine komplett neue Situation ist, eine komplett andere Situation ist, viel eskalativer, viel aggressiver auch im Vorgehen.
Und auch viel antisozialer, weil ich meine, dann bist du in so einem reglementierten Umfeld, wo du schon strafrechtlich untergebracht bist und wenn du dann nochmal tätig wirst, da erinnere ich mich auch, wie gesagt, im Maßregelvollzug bei dem HCR 20, bei diesem Prognoseinstrument, da war Delikte während der Unterbringung, hat dein Punktwert auch nach oben katapultiert.
Ja, und das ist zum Beispiel etwas, wo ich gesagt hätte, auf Basis dessen hätte man sagen müssen, da hätte jemand genauer hingucken müssen auf das Risikoprofil. Oder auch, als er dann entlassen wird und auf dem Parkplatz außerhalb der U-Bahn, außerhalb dieser heimlichen Umgebungen eine Frau angreift und sie da eben nicht nur in Anführungszeichen anfasst, sondern sie vergewaltigt und sie wirkt. Das ist die absolute Eskalation. Und das hätte man aus meiner Sicht eher vermuten können, nachdem er diese Frau im Gefängnis angegriffen hat. Weil das ist der erste Schritt in Richtung Eskalation. Das ist der erste Schritt, den man sieht, bei dem man vermuten kann, dass es nicht um dieses Heimliche in der Bahn geht, sondern tatsächlich um eine andere Art von Interesse in diesem sexuellen Bereich. Hätte man da sagen können, dass er später auf jeden Fall mal jemanden töten wird? Nein, aber man hätte einen Hinweis darauf bekommen, dass da auf jeden Fall irgendeine Form von Eskalation passiert.
Wo man, finde ich, aber schon eher auf das kommen würde, von wegen, ja, es kann gut sein, dass er jemanden umbringen wird, ist eben nach diesem Angriff auf diese Frau da auf dem Parkplatz, wo er sie würgt, wo man ja schon sagen könnte, okay, das könnte auch gewertet werden als quasi ein Tötungsversuch, weil er sie ja wirklich stark gewürgt hat. Dabei kann ja was passieren und quasi in dem Sinne billigend in Kauf genommen. Und dass da dann der nächste Schritt tatsächlich eine Tötung wäre oder eben ein weiteres Würgen, so lange bis die Person stirbt, da finde ich es dann nicht mehr so abwegig. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn ich da einen Patienten im Maßregelvollzug gehabt hätte mit HCR 20 und da aufgefordert wäre, den ganzen Bums einzuwerten, dann wäre, glaube ich, schon in diesem Bewertungsprofil so, in dem, wo ich hinschreiben würde, okay, das Risiko für sehr, sehr schwere Straftaten im Sinne von, dann gibt man manchmal so Beispiele, was da möglich oder denkbar wäre, dass da sowas mit drinstehen würde, dass da auch Tötungsdelikte stattfinden könnten, weil es quasi wirklich eins vor tot war.
Das Würgen gilt nämlich, und das ist eins der größten Learnings für mich aus dieser Folge, Würgen gilt auch in der Forschung und in der Wissenschaft als eines der Schlüsselmerkmale. Die beste Evidenz, die ich dazu gefunden habe und die es in der Forschung dazu gibt, stammt übrigens aus Intimpartnergewalt. Also man kann es nicht hundertprozentig übertragen auf den Fall, den wir heute besprechen, weil der Täter, also Levy, ja die Frau nicht als Partnerin angegriffen hat, sondern sie ihm gar nicht so bekannt war. Das heißt, wir dürfen die Risikowerte jetzt nicht eins zu eins übertragen. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass Strangulation mit späterer tödlicher Gewalt assoziiert werden kann auf Basis von Studien. Es gab nämlich eine Meta-Analyse von Spencer und Stith aus dem Jahr 2020. Und die haben 17 Studien zu Risikofaktoren für Tötungsdelikte in Partnerschaften evaluiert. Und frühere nicht tödliche Strangulation, also jemanden würgen, ohne ihn dabei zu töten, gehört zu den stärksten identifizierten Risikofaktoren für spätere Tötungsdelikte. Das ist auf einer Ebene mit Vergewaltigung, Todesdrohung, Waffengewalt und kontrollierendem Verhalten. Für den Fall, dass ihr euch jemals gefragt habt, was eskalierende Merkmale sind, das sind sie. Und eine neuere Meta-Analyse von Spencer et al. Aus dem Jahr 2024 hat 16 Studien analysiert und hat den Zusammenhang zwischen Strangulation, also diesem Würgen, und besonders schwerer körperlicher Gewalt, Verletzungen und sexueller Gewalt sowie Intimpartner-Tötungen gezeigt. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, dass das Würgen in der Situation mit der Frau auf dem Parkplatz, die das überlebt hat, auf jeden Fall bedeutet, dass Levy anschließend sicherlich töten wird. Aber dieser Angriff aus dem Januar 2025 enthält Merkmale, die in der Gewaltforschung assoziiert werden mit besonders schwerer und potenziell tödlicher Gewalt. Das heißt, spätestens nach diesem Übergriff hätte man in der Risikoanalyse vermuten müssen, dass das eskalieren wird. Ergänzend dazu gibt es von Messing et al. Aus dem Jahr 2022 eine Studie, die versucht hat herauszufinden, ob Informationen über die Art der Strangulation die Vorhersage noch verbessern kann. Also wie genau das passiert ist, ob das zum Beispiel wiederholt passiert ist, ob jemand wiederholt gewürgt oder stranguliert wurde oder ob jemand so lange gewürgt hat, bis die Person, das Opfer, das Bewusstsein verloren hat. Und diese Studie oder diese Forschung hat quasi damit ergänzt, dass die Tatsache, dass das Opfer bei der Strangulation bewusstlos wird, die Wahrscheinlichkeit noch weiter erhöht und signifikant vorhersagen kann, dass in den Monaten darauf weitere Gewalt und auch potenziell tödliche Gewalt folgen wird. Das heißt, die Tatsache, dass die Frau das Bewusstsein verloren hat und dass er sie gewürgt hat, bis sie bewusstlos war, erhöht nochmal um einiges das Risiko, laut Forschung, dass er danach weitere schwere Gewaltstraftaten in diese Richtung begehen wird.
Und eine weitere Studie, auch von Metzing et al., die haben sehr viel zu dem Thema geforscht, aus dem Jahr 2018 allerdings diesmal, die haben 1008 Frauen untersucht, die Partnerschaftsgewalt erlebt haben. Und das ich war ein bisschen schockiert von dieser hohen Zahl. 80% berichteten in dieser Hochrisikostichprobe zumindest versuchte, vollendete oder wiederholte Strangulation. Und alle von diesen Formen von Strangulation, die bei diesen 80% angewandt wurden, waren signifikant mit sexueller Gewalt assoziiert. Das heißt, in dieser Studie wurde ein klarer Zusammenhang gefunden zwischen Strangulation und sexueller Gewalt, was auf jeden Fall natürlich ein Zusammenhang ist, bei dem man hellhörig werden darf, würde ich sagen.
Ja, und wenn man das dann wieder auf unseren heutigen Fall bezieht und diese Studien darauf bezieht, dann hätte spätestens, allerspätestens bei der Vergewaltigung auf dem Parkplatz und bei der Tatsache, dass die Frau gesagt hat, er hat mich so lange gewürgt, bis ich bewusstlos geworden bin und er hat mich vergewaltigt, spätestens da hätten auf wissenschaftlicher Basis alle Alarmglocken angehen müssen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn man all diese Dinge laut Wissenschaft hätte vorhersehen können und wenn das einen Einfluss gehabt hätte, beispielsweise auch in Deutschland, auf die Risikoeinschätzung eines Wiederholungstäters, was genau wären denn die Konsequenzen gewesen? Also was hätte man denn machen können, wenn man jemanden wie diesen Täter im deutschen System gehabt hätte, um den zu stoppen?
Jetzt sind wir natürlich, wie ihr wisst, Psychologinnen und keine Juristen. Innen, keine Polizisten, keine Rechtsfachpersonen. Aber natürlich haben wir für euch trotzdem mal recherchiert, was da denn möglich gewesen wäre, weil einfach auf Verdacht jemanden für den Rest seines Lebens einsperren, ist ja nicht möglich. Quasi mit der, deswegen die Frage, was ist denn möglich? Nach seiner ersten Haft hätte er hier in Deutschland eine Führungsaufsicht bekommen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt wären. Dann hätte er quasi eine Aufsichtsstelle und eine Bewährungshilfe und da hätte er dann sowas wie Meldepflichten, Aufenthalts- oder Kontaktverbote, Therapieauflagen und engmaschige Kontrolle. Bei erneuten Auffälligkeiten und damit, wenn ich mich da aus meiner Zeit vom Maßregelvollzug richtig erinnere, sind auch erneute Auffälligkeiten sowas wie, ich erinnere mich, dass damals zum Beispiel Drogenkonsum so eine Auffälligkeit war oder wenn die Person immer wieder irgendwie vielleicht auch aggressiv auffällig wird oder irgendwie so ein bisschen mehr anfängt zu pöbeln, wenn es einfach immer wieder so ein bisschen häufiger auffälliges Verhalten gibt, dass das dann schon eine Meldung quasi geben kann und dann erneut die Risikobewertung stattfinden, Verschärfung des Risikomanagements, zum Beispiel engere forensische Betreuung. Viele Täter sind da bei forensischen Ambulanzen angebunden und haben da regelmäßig Termine und polizeiliche Überwachung im Rahmen von Hochrisikokonzepten, die es da gibt. Ich muss auch gerade daran denken, dass in der forensischen Ambulanz, wenn da ja Patienten waren, ist da ja immer, wenn da Patienten ihre Termine verpasst haben, dann wurde das auch immer gemeldet. Also quasi, ne, wenn es da die Auflage gab, der musste seinen Termin erscheinen und die Person war nicht da. Das wurde alles gemeldet, hat alles auch dafür gesorgt, dass da nochmal genauer hingeguckt wurde.
Und in dem vorliegenden Fall, den wir heute besprechen oder besprochen haben, kann man ja auch sehen, dass er angebunden war an eine Meldestelle, dass er angebunden war an eine Art Bewährungshilfe, dass es diese Risikobewertung gegeben hat. Und das, was da eben gewaltig schiefgegangen ist, das ist zumindest mein Verständnis von dem, was ich aus diesem Fall mitgenommen und selber darüber gelernt habe bei meiner Recherche, ist, dass die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Behörden nicht geklappt hat.
Ja.
Das heißt, es gab bei der erneuten Risikobewertung und bei der Risikoherabstufung, die ist passiert, weil es keine Informationen dazu gab, dass eine andere Abteilung oder eine andere Art von Polizei gegen ihn ermittelt wegen erneuter Straftaten. Und weil es diese Informationen nicht gab und die nicht geshared wurden und ehrlicherweise auch, und deswegen wird das gerade auch innerhalb der Behörden dort diskutiert und wird eventuell auch noch Konsequenzen haben, dass da auch weggeguckt wurde. Nicht genau genug hingeschaut wurde, die Dinge nicht ernst genug genommen wurden, weil er ja zum Beispiel auch immer wieder, wenn er verhaftet wurde, immer wieder freigelassen wurde. Und da hätte es andere Möglichkeiten gegeben.
Da gibt's ja auch tatsächlich das war was, was ich tatsächlich bis zu dieser Folge nicht wusste. Es gibt die Möglichkeit nach, jetzt fachsimpel ich hier ein bisschen in einem Bereich, in dem ich mich eigentlich gar nicht auskenne, Paragraf 112a StPO, die erlaubt ausdrücklich bei zum Beispiel dringendem Verdacht auf Vergewaltigung zum Beispiel, also wenn da ein Vorwurf vorliegt, dann findet ja erstmal Untersuchungshaft statt und da wird es geprüft und ich glaube, Simon wurde ja auch korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, zwischendurch auch dann immer wieder freigelassen. Und dann fand später zum Beispiel ein Gerichtstermin statt oder so. Mhm. Und dieser Paragraph, der besagt, dass bei einem dringenden Verdacht auf Wiederholungsgefahr, also wenn es einen Vorwurf von Vergewaltigung gibt und man davon ausgehen muss, dass diese Person das immer wieder machen wird, dass dann die Möglichkeit besteht, diese U-Haft durchzuziehen bis zum Gerichtstermin. Also quasi, um sicherzugehen, dass diese Person in der Zeit bis zum Gerichtstermin nicht nochmal Straftaten begeht, ähnlich zu der, wegen der angeklagt wird.
Das Gleiche gilt übrigens auch bei einer Verurteilung, denn auch da endet quasi die U-Haft nicht mit, okay, jetzt kannst du nach Hause gehen und so lange zu Hause bleiben, bis deine offizielle Haftzeit beginnt, sondern die Person bleibt dann so lange in Haft, bis quasi der Strafvollzug beginnt und die Person wechselt dann von der Untersuchungshaft nahtlos in den Strafvollzug, ohne nochmal nach Hause zu kommen, unüberwacht.
Was mich jetzt noch total interessiert, wurde Levy denn, also wurde da über Sicherungsverwahrung gesprochen?
Also tatsächlich habe ich zum jetzigen Zeitpunkt, das ist der 9. August, an dem Tag, an dem wir das hier aufnehmen, das heißt, ich weiß, dass sein Urteil am 12. August gesprochen werden wird. Ich kann dir aber jetzt noch nicht sagen, was das Urteil sein wird und ob es eine Art von Sicherungsverwahrung oder ähnlichem geben wird. Wir teilen das auf jeden Fall mit euch, sobald diese Folge draußen ist und auch das Urteil dann final gesprochen wurde. Und dann bekommt ihr es quasi direkt mit, dass ja diese Folge aufgenommen wurde zu einem vorherigen Zeitpunkt und dann werden wir es alle wissen. In Deutschland könnte ich mir vorstellen, dass es da zu Maßnahmen im Sinne von Sicherungsverwahrung kommen könnte.
Für euch einmal kurz noch zur Erklärung. Sicherungsverwahrung bedeutet, dass die Person verwahrt wird zur Sicherheit der Gesellschaft quasi über die abgesessene Haftzeit hinaus. Also das ist dann auch eine andere Abteilung quasi, eine andere Einrichtung, wo die Person dann untergebracht ist. Es ist nicht mehr Strafvollzug. Die Personen, die im Sicherungsverwahrung sind, haben dann teilweise auch ein bisschen mehr Annehmlichkeiten, aber sind trotzdem noch gesichert, weil eben dann davon auszugehen ist, dass die Wiederholungsgefahr so hoch ist, dass die zur Sicherung verwahrt werden müssen.
Falls euch das genauer interessiert und ihr wissen wollt, wo da genau die Unterschiede sind, könnt ihr gerne mal in unsere Shownotes gucken. Wir haben eine Folge zum Thema Sicherungsverwahrung gemacht und werden euch die da auf jeden Fall verlinken. Was ich, als ich den Fall recherchiert habe, sehr interessant fand, war, dass es, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ganz viele Aufschreie gab im Sinne von, das hätte man doch wissen müssen und das hätte man doch merken müssen und das hätte man im Umgang mit dem Täter doch spüren müssen, dass das eskalieren wird. Und ich möchte diese Folge gerne nutzen, um über die Frage zu sprechen, können Experten und Expertinnen und Psychologen und Psychologinnen Gefährlichkeit eigentlich spüren? Gibt es so eine Art Bauchgefühl, klinisches Bauchgefühl, mit dem man zukünftige Gewalt voraussagen kann?
Ich bin ehrlich, erster Impuls bei mir war gerade, wenn mir irgendein Gutachter sagen würde, er macht es nach Bauchgefühl. Absolute Red Flag. Experten können Gefährlichkeit nicht spüren. Das ist kein Bauchgefühl.
Ich finde es schön, dass du das so siehst, denn auch die Wissenschaft bestätigt das. Mir war das ganz wichtig, damit einmal aufzuräumen, weil ich das auch schon häufiger mal gefragt wurde. Also so Fragen wie, ja, aber das merkt man doch. Nein, das merkt man nicht.
Nein.
Es gab tatsächlich eine Meta-Analyse mit 31 Studien, bei der 45.673 Risikoeinschätzungen verglichen wurden.
Junge, wie lange hat es bitte gedauert, das durchzugehen?
Ja, und zwar wurden dort strukturierte Risk Assessment Verfahren verglichen mit unstrukturierten professionellen Einschätzungen. Also das eine waren standardisierte Instrumente, mit denen die Personen beurteilt wurden und nach Gefährlichkeit strukturiert wurde und nach Wahrscheinlichkeiten berechnet wurde. Also diese Dinge, über die du vorhin auch gesprochen hast, diese Instrumente. Und das andere sind fachliche Urteile ohne jegliche Form von standardisiertem Instrument. Und das Ergebnis, große Überraschung, strukturierte Verfahren sagen spätere Gewalt, allgemeine Rückfälligkeit und Sexualstraftaten signifikant besser voraus als unstrukturierte Expertenurteile.
Jetzt bin ich aber überrascht.
Und dieser Effekt zeigt sich über unterschiedliche Populationen und unterschiedliche Untersuchungskontexte hinweg. Das heißt, Berufserfahrung, egal wie viel Berufserfahrung, schützt nicht zuverlässig vor Fehleinschätzungen. Weil auch Fachleute durch Intuition, Sympathie, Auftreten oder einzelne auffällige Merkmale in die eine oder andere Richtung beeinflusst werden können. Und diese Vorstellung, die auch in dem vorliegenden Fall vorherrscht, zu glauben, ja, ein erfahrener Ermittler, der hätte dem doch ansehen müssen, dass das ein gefährlicher ist. Das ist einfach nicht wissenschaftlich basiert, das ist nicht realistisch. Entscheidend ist nämlich nicht, ob die Person bedrohlich wirkt oder irgendwie kalt erscheint oder jemand in dessen Anwesenheit ein schlechtes Gefühl hat oder irgendwie so dunkle Augen hat, sondern es sind beobachtbare Informationen, frühere Sexualdelikte, wiederholte Übergriffe, erneute Straffälligkeit trotz Strafe, trotz Sanktion, nochmal Gewaltvorwürfe, schwere körperliche Gewalt, das Thema, was wir vorhin besprochen haben, mit der Strangulation bis zur Bewusstlosigkeit. Das sind die Dinge, anhand derer man das beurteilen kann und nicht aufgrund von Bauchgefühlen. Und deswegen ist diese Frage, die dann in den Medien oft gestellt wird, hat das nicht jemand gefühlt, das mit dem, was nicht stimmt, ist nicht die richtige Frage, sondern welche objektiven Informationen lagen denn vor? Und wurden diese objektiven Informationen systematisch in diese Risikoeinschätzung mit einbezogen? Und an der Stelle muss man eben einfach sagen, dass in diesem vorliegenden Fall an ganz vielen Stellen offensichtlich nicht sauber kommuniziert, nicht sauber gearbeitet wurde. Das war aber keine Gefühlsfrage, sondern eine Tatsachenanalyse, die da einfach überhaupt nicht funktioniert hat.
Und Hot Take von meiner Seite. Ich glaube fest daran, dass Berufserfahrung, wenn man lange in diesem Beruf arbeitet und quasi auch immer wieder vielleicht die gleichen Arten von Gutachten schreibt, die gleichen Einschätzungen macht, dass das eher hinderlich sein kann, auch, also dass es auch einen hinderlichen Faktor haben kann, weil man ja schon irgendwie so ich wollte gerade sagen, so, wenn ich so an meine Zeit im Maßregelvollzug denke, dann gab es da schon manche Momente, wo mir auch aufgefallen ist, dass ich so ein bisschen systemblind wurde, also dass ich halt einfach mein Ding durchgezogen habe, gerade wenn es sehr stressig war, und dann bin ich in so einen Modusgang von, okay, ich habe jetzt das und das und das zu tun, da reagiere ich so drauf. Und wenn ich dann aber mal gemerkt habe, oh, das war aber vielleicht falsch darauf reagiert, habe ich gemerkt, ich bin einfach in meinem Modus halt gewesen, von dem, wie ich es halt immer mache. Und das ist mir vielleicht schon bei ein oder zwei Gutachtern, auch mit denen ich mal zu tun hatte, aufgefallen, dass da sich halt so drauf verlassen wird, dass man es ja immer schon so gemacht hat und deswegen es immer richtig ist. Und mit zunehmender Berufserfahrung es da durchaus auch Kollegen gab, die sich da total drauf verlassen haben und die dann nicht mehr nach rechts und links geguckt haben. Und da denke ich mir, da habe ich lieber tatsächlich einen jüngeren Gutachter, der noch nicht so viel Erfahrung hat, der sich dafür an den Instrumenten quasi festhält und da alles nach und nach ganz sauber abgeht. Weil ich finde, so dieses, auch manchmal wirklich so dieses arrogante, ja, ich bin schon seit 30 Jahren im Beruf, ich kann das so, wirklich gar nicht cool.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne 5 Sterne, wo ihr uns bewerten könnt. Aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen, und abonniert den Podcast. Und damit sagen wir, seid lieb zueinander.
Und wir sagen
tschüss! Das war Blackbox, der Podcast über die Psychologie der Extremen. Konzept und Redaktion Maxi Diaz und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fei.
Oh Gott, warte, ich glaube, ich wurde gerade von einer Mücke gestochen.